Mikas Matrix. Der feministische unter den politischen Podcasts. Hey und herzlich willkommen. Wie habt ihr denn die letzten Wochen vor der Bundestagswahl erlebt? Seid ihr politisch schon völlig angefixt oder inzwischen total entnervt? Ich habe mich oft wahnsinnig geärgert. Zum Beispiel über die Wahlspots der Parteien, die mit Klischees und Stereotypen auf viel gut machen und oft so beliebig sind, dass man gar nicht weiß, welche Partei dahinter steht. Oder über die Fernsehduelle und Quadrelle der KanzlerkandidatInnen, wo in Endlosschleife über das Thema Migration palavert wurde, so als wäre das tatsächlich unser größtes und unser einziges Problem. Klima, soziale Gerechtigkeit, Bildung, digitale Transformation, war da was? Respekt habe ich allerdings vor den WahlkämpferInnen an den Straßenständen. Die haben sich den Hintern abgefroren, obwohl bei der Kälte kaum jemand stehen blieb, um mit ihnen zu diskutieren. Und total gefreut haben mich die unzähligen Demonstrationen gegen rechts. Denn am Sonntag zählt ja bekanntlich jede Stimme. Ich bin Bascha Mika, Journalistin und Publizistin. Mehr über mich findet ihr in den Shownotes oder schreibt mir auf Instagram. Dies ist die 26. Folge von Mikas Matrix. Was euch hier erwartet? Gleich ein Gespräch mit zwei richtig rebellischen Frauen, die ihr lieben werdet. Dann gibt es noch eine Geschichte aus dem Ausland, einen männlichen Zwischenrufer, die gute Nachricht und eine Kolumne über die alltägliche sexistische Kackscheiße. Kommt her, hört zu, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich habe es vorhin bereits erwähnt. Da haben wir einen Friedrich Merz, der ist Kanzlerkandidat der Union und hat sich im Bundestag der AfD angedient. Seitdem sind hunderttausende Menschen auf die Barrikaden gegangen, um die Demokratie gegen rechts zu verteidigen. Eine Gruppe ist überall bei den Straßenprotesten dabei. Und die finde ich auch besonders toll. Die Omas gegen rechts. Ja, diese Frauen nennen sich tatsächlich so. Ich denke, viele von euch haben ja auch schon von ihnen gehört. Vor 7 Jahren haben sich die Omas gegen rechts gegründet. Sie stehen auf gegen Diskriminierung, Rassismus, Antisemitismus und Islamfeindlichkeit. Und stellt euch vor, inzwischen hat die Organisation im ganzen Land 200 Gruppen mit mehr als 30.000 Mitgliedern. Aber warum wurden aus Omas politische Aktivistinnen? Sie selbst sagen es so. Unsere zentrale Botschaft ist, dass wir aus der Vergangenheit gelernt haben sollten. Wir wollen für unsere Kinder und Enkel einen freiheitlichen Rechtsstaat bewahren. Deshalb gehen die Omas auf die Straße. Im Motto, du darfst nicht schlafen in der Demokratie, sonst wachst du in der Diktatur auf. Und zwei dieser enthusiastischen Streiterinnen von den Omas gegen rechts sind jetzt hier bei mir in Mikas Matrix. Marion Fabian und Astrid Kenavi.
Ich seh's auf jeder Demo, ich seh's im Internet. Sie fallen immer auf, sind weder leise noch adrett. Ich will so sein wie sie, mit dem Cape aus Courage. Bloß nicht solidarisch, sondern lieber solidarisch. Omas gegen schaut euch doch mal um, Omas gegen rechts, bitte nehmt mich auf, dann gehen wir Hand in Hand und leisten Widerstand.
Hallo ihr beiden, wie schön, dass ihr hier seid.
Ja, hallo Bascha, wir freuen uns total hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Das war Marion.
Ich freue mich auch sehr. Ich bin sehr froh, dass ich diese Gelegenheit nutzen darf.
Wie schön, dass du hier bist, Astrid. Ihr als Omas gegen rechts habt ja viele Fans und eine davon ist Suli Puschban. Was für ein Name. Suli Puschban hat euch die Hymne gewidmet, die wir eben gehört haben. Sie ist eine Singer-Songwriterin, die für ihre Kinderlieder bekannt ist. Das ist doch ein tolles Geschenk, oder?
Aber hallo, ja, besser geht nicht.
Und Wie kam sie denn auf die Idee, also ich meine jetzt Suli Puschbahn, für euch diese Hymne zu schreiben? Kennt ihr sie?
Ich kenne sie gut. Wir kennen uns schon seit Anfang der 90er Jahre und haben ganz früher am Lagerfeuer Musik gemacht und haben so eine viele Jahre Entwicklung miteinander durch. Und sie ist jetzt eine ganz berühmte Kinderliedermacherin. Aber hin und wieder macht sie natürlich auch weiter Musik für Erwachsene, hat eine Band, tritt auf. Und sie hatte diese Idee, weil sie uns immer sieht auf Demos. Sie geht auch auf Demos und singt da oft auf der Bühne. Dieser Song, der ist ja einerseits eine Hymne und andererseits eine Bewerbung um Aufnahme bei den Omas gegen rechts. Und wir überlegen uns jetzt was Tolles, wie wir sie aufnehmen werden.
Eine sehr schöne Idee. Aber ihr habt ja nicht nur Fans, sondern ihr habt ja auch Leute, die euch beschimpfen, wie zum Beispiel jetzt gerade ein AfDler, der euch als Omas gegen rechts als abgewrackte Schabracken bezeichnet. Trifft euch sowas?
Also mich trifft es nicht so wahnsinnig. Ich bin schon viel Schlimmeres gewöhnt.
Sag mal, was denn?
Ich komme aus der Deutschen Demokratischen Republik, die sicherlich alles andere war als demokratisch. Und da hatten wir schon viel Gelegenheit zu üben, mit Anschuldigungen und Unterstellungen klarzukommen.
Kein Ärger?
Mich trifft es auch nicht. Wir sind es gewohnt. Wir werden, wie das oft ist, wenn Frauen sich in die Öffentlichkeit wagen, sehr oft ganz sexistisch angegriffen, auf unser Aussehen reduziert, auf das Alter, geht nach Hause stricken oder so. Und ich denke dann immer, ja, die wollen uns beleidigen, okay. Aber ich denke dann an Lotti Huber, die doch mal ihre Autobiografie geschrieben hat unter dem Titel "Diese Zitrone hat noch sehr viel Saft".
Und das trifft auf euch auf jeden Fall auch zu.
Frauen in ihrer letzten Lebensphase, die haben Zeit und die haben viel mehr Energie und Power und Kreativität, als uns von solchen Deppen zugeschrieben wird.
Aber ich meine, sehr viel Power und Energie, die habt ihr ja in den letzten Wochen ganz sicher gehabt. Ihr seht so gar nicht erschöpft aus. Aber auf wie viel Demos und Kundgebungen wart ihr denn?
Also ich kann aus gesundheitlichen Gründen nicht auf jede Demo gehen, aber es gibt auch andere Möglichkeiten, die Omas zu unterstützen. Man muss nicht bei jeder Demo dabei sein, allerdings bei manchen war ich dabei. Wir machen auch Vorträge, ich habe mit dem Deutschen Frauenring zusammengearbeitet und wir haben verschiedene AGs, wo man sich einbringt. Also es gibt viel zu tun, es ist nicht nur die Straße, wo wir...
Die Hintergrundarbeit muss ja auch gemacht werden. Ich bin gefühlt jeden Tag auf der Straße.
Seit wann?
Für die Omas, besonders in der letzten Zeit. Aber ich bin ja schon sehr lange dabei, schon 5 Jahre. Aber in den letzten vier Jahren gab es ja nicht so viele Demos. Und in der letzten Zeit sind wir ständig unterwegs. Wir gehen auch nach Brandenburg. Wir werden von diesen kleineren Städten eingeladen als Unterstützerinnen dort. Und das machen wir auch total gerne. Aber im Augenblick sind wir auch aufgefordert, hier in Berlin die jungen Menschen zu stärken, die diese Demos anmelden, Fridays for Future, oder ich bin in der Klimabewegung auch aktiv und wir werden angefragt für Reden. Das machen wir ganz gerne, um diesen Brückenschlag hinzukriegen von den ganz Jungen, die so aktiv sind, zu uns ganz Alten. Und was wir ein bisschen stärker haben könnten, wären die mittleren Alter.
Also wenn man so aktiv ist wie ihr und so, wie ihr das beschreibt, ja auch andere Menschen erreichen wollt, was würdet ihr denn sagen, was ist denn euer Ziel bei den Omas?
Ich bin in einer Diktatur groß geworden, um es mal so zu sagen. Der Herbst 89 war ein gigantischer Aufbruch. Da ist nicht viel von übrig geblieben. Aber ich bin heute noch dankbar, dass meine beiden Töchter in einem demokratischen Land groß werden konnten. Und jetzt ist mein erstes Enkelkind unterwegs und irgendwie mache ich mir jetzt ganz große Sorgen, dass mein Enkelkind dann wieder nicht in der Demokratie aufwachsen kann. Ich meine, ich durfte jetzt 35 Jahre mal Demokratie genießen. Ich habe keine Lust, das wieder herzugeben. Und das ist gewissermaßen meine Kraftquelle, wo ich meine Energie hernehme, ja, dass ich für Demokratie mich einsetze. Ich habe nämlich Erfahrung mit Diktatur und ich möchte es wirklich nicht nochmal. Für niemanden, nicht nur für meine Kinder, nicht für niemanden.
Wenn du deine DDR-Erfahrung und die diktatorischen Erfahrungen dort hast und sagst, du willst die Demokratie genießen, was ist denn deine Erklärung dafür, dass es gerade in den ostdeutschen Bundesländern so viele Leute gibt, die AfD wählen, als könnten sie mit Demokratie gar nichts anfangen?
Ich nehme an, dass das mit sehr viel Enttäuschung zu tun hat, mit sehr viel Frust. Zum Beispiel in dem Bundesland Mecklenburg ist flächendeckend keine Infrastruktur vorhanden. Das geht bei den Ärzten los, über Berufsmöglichkeiten, sonst was. Das ist einfach ein geballter Frust. Und dann neigt man dazu, vielleicht Versprechungen zu glauben. Leichtfertig, würde ich sagen, leichtfertig Versprechungen zu glauben, gewissermaßen als Strohhalm, dass es uns vielleicht irgendwann mal wirtschaftlich oder gesellschaftlich wieder besser geht.
Aber es sind ja auch hauptsächlich junge Männer, also das Gegenteil von den Omas gegen rechts, die die AfD wählen, ne?
Ja, die haben, glaube ich, auch Probleme mit ihrem Männerbild, aber das wäre ein anderes Thema.
Ja, aber das sollten wir zumindest mal kurz erwähnen, denn ich meine, das spielt ja leider Gottes bei Rechten und Rechtsextremisten immer eine besonders große Rolle, dieses Männerbild. Sag mal, wenn ihr so auf euch auf so eine Demo vorbereitet, du Astrid mehr im Hintergrund, du Marion sozusagen vorne dran, weil du am nächsten Tag wieder auf der Straße bist, wie läuft das denn bei euch ab?
Wir verabreden uns, wir haben oft so einen Punkt, wo wir uns sammeln und dann sind wir ganz, damit wir ganz viele sind und sichtbar. Wir wollen natürlich sichtbar sein, wir wollen laut sein, wir wollen unignorierbar sein, unüberhörbar. Wir haben Trillerpfeifen und nehmen auch schon mal so Schlaginstrumente mit. Wir haben sogar eine Trommelgruppe. Also das ist schon so eine geballte Kraft, die wir da auf die Straße bringen. Und du siehst es ja vielleicht auch manchmal, falls mal in der Abendschau oder sonst im Fernsehen.
Oh, ich bin auch auf Demos.
Die Demos kommen oder du selber dort bist, siehst du ja ganz oft die Schilder Omas gegen rechts. Und wir, ja, wir bereiten uns vor. Wir halten fast auf jeder großen Demo eine Rede. Und da prangern wir auch unverblümt alles an und reden jetzt nicht nur über die AfD. Das ist ja, liegt ja alles auf dem Tisch, was die haben wollen und unterdrücken wollen, sondern auch gegen Herrn Merz beispielsweise, den wir als ziemlichen Frauenfeind betrachten.
Warum? Erzähl mal.
Der hat ja schon früher, das ist auch eine alte Geschichte, hat er ja schon gegen ein Gesetz gestimmt, das Vergewaltigung in der Ehe bestrafen wollte. Das hängt ihm für immer an bei Feministinnen. Und er tut sich nicht hervor als Freund der Frauen. Er setzt sich nie ein für Frauenrechte. Er ist im Gegenteil, ich kann ihn jetzt gerade gar nicht zitieren, aber er sagt schon öfters mal mit einem verächtlichen Unterton was über Frauen. Er hat wenig Frauen um sich herum. Er ist immer in einem Männerpulk. Er hat überhaupt keine Ahnung vom Alltag der Menschen und vom Alltag der Frauen. Ich glaube nicht, dass er weiß, was ein Pfund Quark kostet.
Und vor allen Dingen Quark. Aber das klingt ja so, Marion und Astrid, ich weiß nicht, ob es dir genauso geht, als wäre Merz für euch ein richtig schönes Feindbild.
Ja, für mich ist er das.
Für mich weniger. Also bei uns geht das so. Es gibt bei uns Omas Stadtteilgruppen. Ich bin Stadtteilgruppe Pankow. Wir bereiten unsere Aktionen gemeinsam vor und wir haben jetzt ganz oft jeden Montag vorm Rathauscenter Pankow gestanden, aber nicht im Sinne von gegen, sondern wir hatten Kärtchen, wo so unsere Träume draufstehen oder Wünsche. Da stand zum Beispiel drauf Vielfalt, Demokratie, Toleranz, sowas alles. Also es war ein ganzes Körbchen und dann sind wir auf die Leute zugegangen und sie sollten mal schauen, was ihnen davon gefällt. Und da über diese Kärtchen kamen wir ins Gespräch. Also wir haben es nicht unbedingt gegengestellt, sondern wir haben so eine Art ausgestreckte Hand gemacht zu den Menschen, die dort auf der Straße lang gehen, um mit ihnen überhaupt zu reden. Ja, wir haben viel Dankbarkeit auch erlebt. Es ist sogar einmal vorgekommen, dass jede von den Omas, die da stand, eine rote Rose bekommen hat von einem Passanten.
Sehr schön.
Ja, also es ist nicht so, dass wir nur solche vertrockneten alten Sprüche hören, sondern es gibt auch sehr viel Lob, auch von jungen Menschen. Ja, also bei uns in Pankow ist die Stimmung ein bisschen anders. Wir sind nicht so wahnsinnig gegen, sondern wir suchen den Dialog.
Und wollt was Positives nach vorne bringen und erreichen.
Ja.
Aber was ich so toll finde, immer wenn ich euch auf Demos, also euch beide jetzt persönlich habe ich noch nie erlebt, aber wenn ich die Omas erlebe, habe ich auch das Gefühl und den Eindruck, ihr habt richtig Spaß an der Sache, die ihr da macht, oder?
Ja, das ist uns auch wichtig. Also es ist ja alles traurig genug. Wir haben alle so viel Sorgen um unsere Demokratie oder auch im Alltag. Aber meistens es ist die Politik und es ist natürlich auch die Klimakatastrophe, also Kriege. So vieles, jeden Morgen aufzustehen und die Nachrichten zu hören, lässt einen ja fast verzweifeln. Und wir denken, dass es schwierig ist, immer nur mit runterhängenden Mundwinkeln durch die Gegend zu laufen und heimlich Tränen in den Augen zu haben, sondern wir finden das, was Astrid sagte, es gibt auch viele Dinge, wo wir für etwas sein können. Und das immer im Blick zu haben und dann noch ein bisschen Spaß haben, das finden wir wichtig. Und es gibt ja auch, ich zitiere immer gerne Frauen von früher, einen Spruch, wenn ich nicht tanzen kann, ist es nicht meine Revolution. Emma Goldman. Und das finde ich gut und wie wir vorhin auch gehört haben, es gibt Musik, die ist rebellisch, die ist sehr politisch und wir können danach tanzen. Und wir werfen die Krücken weg und schwingen die Hüften.
Das klingt nicht nur gut. Ich weiß, dass es auch gut aussieht, weil, wie gesagt, ich habe euch ja immer wieder erlebt. Also Spaß ist da vielleicht auch irgendwann sowas wie so ein kleiner Suchtfaktor, wenn man gewohnt ist, in die Öffentlichkeit zu gehen und so laut zu sein, so wie du das vorhin beschrieben hast.
Eine Oma-Freundin von uns hat vor ein paar Tagen gesagt, ich könnte richtig süchtig werden nach diesen Demos. Die macht immer ganz besonders kreative Schilder und die ist witzig. Die möchte eben, wenn sie schon so viel Zeit gibt in eine Bewegung und so wenig Privatleben hat dadurch, dann möchte sie mit ganz viel Freude haben. Und das ist ihr Weg und ich finde das ziemlich toll.
Echt nicht schlecht. Wie seid ihr beiden denn zu den Omas gekommen? Astrid, wie lange bist du schon dabei?
Ich bin noch nicht so lange dabei, etwas über ein Jahr, glaube ich. Und das hatte mit den Kommunalwahlen zu tun in Mecklenburg-Vorpommern und in Brandenburg. Da war ich so entsetzt, weil die AfD also Zahlen eingefahren hat, um es anders zu sagen, ein bisschen rechts hält eine Demokratie aus, aber das war mir echt zu viel. Und jetzt hatte ich irgendwie für mich eine Entscheidung zu treffen, sitze ich auf dem Sofa und heule vor mich hin, weil die Welt so schlecht ist, oder stehe ich auf und mache was. Und ich habe mich für ich stehe auf und mache was entschieden.
Bin schon länger dabei, seit 5 Jahren. Also vor 6 Jahren sind wir ja hier in Deutschland gegründet und das erste Jahr habe ich verpennt. Aber dann bin ich umso heftiger eingestiegen, habe zum Beispiel auch die Feminismus AG gegründet, weil da komme ich her. Ich bin politisiert worden durch die Frauenbewegung, durch die Friedensbewegung. Ich habe, glaube ich, bis dahin meine Gene irgendwie schlummern lassen, aber dann sind sie aufgewacht und seitdem bin ich Aktivistin. Und ja, ich kann auch nicht, ich stehe morgens auf und brenne dafür, was zu tun. Ich möchte was verändern.
Das hält dich wach und munter.
Ja, ich möchte was verändern, ich möchte wirksam sein und ich finde, das ist ein großes Feld, was da vor uns liegt, wo wir viel tun können. Und die Omas gegen rechts in Deutschland sind für mich eine wirklich tolle Bewegung und im Übrigen die größte Antifa- und Frauenbewegung, die wir haben, mit inzwischen 40.000 Frauen und eine Handvoll Männer.
Oh, dann habe ich das vorhin falsch gesagt, weil ich habe in meiner Anmoderation von 30.000.
Ja, bis vor kurzem war das auch so, das darfst du ruhig lassen, weil wir haben einmal durch diese Korrektiv Aufdeckung und jetzt durch den Herrn Merz, der mit der AfD zu sehr kuschelt, sind ganz viele Frauen aufgewacht noch und wir haben auf den Newcomer-Treffen, wo dann so neue hinkommen, letzten Monat 40 Frauen gehabt. Der Raum ist gar nicht genug.
Geplatzt.
Wir hatten gar nicht genug Stühle. Und also das ist kontinuierlich jetzt gewachsen und es wird immer mehr und so kommt die Zahl zustande, die aber gar nicht so ganz genau gesagt werden kann. Wir sind ja keine Partei. Hm. Aber ich habe mal geschaut, wie viele Mitglieder die AfD hat und ich glaube, das hält sich die Waage. Also was, wenn wir eine Partei wären, was wir für eine Macht hätten. Wir sind aber zivilrechtlich, gewaltfrei, wir sind friedlich, aber rebellisch durchaus und in Teilen, ich sage das mal nur für mich, auch radikal, im ganz positiven Sinne.
Was ich ja auch irgendwie toll finde, es gibt ja keine Opas gegen rechts. Es gibt die Omas gegen rechts. Wieso kommen Frauen auf die Idee, so eine Bewegung zu gründen und nicht die Männer? Könnten sie ja auch.
Wir haben in Pankow 3 Opas gegen rechts.
Naja, Männer dürfen bei euch ja mitmachen, das ist
die
ja bekannt.
Die haben eigene Westen, also die müssen nicht mit einer Oma gegen rechts Weste rumlaufen, die haben eine Opa gegen rechts Weste.
Schade eigentlich.
Würde ihnen nicht schaden, oder, mit einer anderen Weste rumzulaufen?
Vielleicht sind wir Frauen einfach schneller. Also die Opas kommen ja auch erst so nach und nach dazu. Die waren ja nicht von Anfang an dabei. Vielleicht müssen die Männer ein bisschen länger nachdenken, ehe sie dann sich mal so organisieren. Wir Frauen sind organisieren gewöhnt, also wussten wir schon immer.
Ja, ja, aber woher kommt denn bei Frauen dieses stärkere Bedürfnis, gegen rechts aufzustehen?
Dann sage ich mal was. Meine 2 Töchter sind stolz auf mich, weil ich da mitmache. Es soll Generationen gegeben haben, die mussten sich von ihren Kindern anhören, dass sie nichts getan haben. Jetzt spreche ich nur für mich, dass wir Mütter in unserer Verantwortung für unsere Kinder vielleicht eher und schneller schalten als die Männer.
Und es ist eine ehrenamtliche Vollzeittätigkeit. Männer organisieren sich im Sportverein, im Tennisclub, spielen Golf oder Skat, machen oder sind bei der Freiwilligen Feuerwehr. Es gibt ja auch tolle Sachen, die Männer machen. Aber diese Arbeit, die wir tun, das haben die nicht für sich entdeckt, die Männer.
Ich würde mir ja doch wünschen, dass so ein paar Männer mehr dabei sind. Aber sag doch mal, als ich zum ersten Mal von den Omas gegen rechts hörte, war ich echt irritiert und dachte, da macht jemand einen schlechten Witz auf Kosten von älteren Frauen. Denn alte Oma, das ist ja ein Begriff, mit dem Frauen gern abgewertet werden. Warum ist es für euch ein Kampfruf?
Inzwischen. Ich persönlich hatte große Probleme mit dem Namen.
Warum?
Einmal wollte ich keine Oma sein. Ich bin auch keine biologische Oma. Ich fand es irgendwie ein bisschen Boah, weiß nicht. Also ich fühlte mich dann plötzlich so alt, wenn ich eine Oma bin. Das wollte ich nicht. Ich finde auch immer dieses immer wogegen zu sein schwierig. Gegen rechts finde ich natürlich gut, aber Oma gegen rechts, da habe ich mit gehadert. Ich brauchte eine Weile, aber ich habe doch gefühlt, dass das meine politische Heimat geworden ist. Und deshalb habe ich mich inzwischen auch, schon lange mit dem Namen arrangiert. Und es ist inzwischen ein Markenzeichen. Es ist ein Brand. Wir haben das übernommen aus Österreich und dann hier in Deutschland. Anna Ohnweiler, die Gründerin für Deutschland, hat das übernommen. Und es ist so etabliert, dass wir den Namen auch gar nicht mehr ändern können. Eine von uns, die ganz besonders oft angesprochen wurde auf den Namen, die hat immer gesagt, na ja, wir sind gegen rechtsextrem, aber das passte nicht mehr auf den Button.
Aber Astrid, du wirst ja jetzt, wie du erzählt hast, gerade Oma?
Ja, nicht gerade, es dauert schon noch etwas. Aber es ist angesetzt gewissermaßen.
Aber heißt das für dich, dass du mit dem Namen dadurch weniger Probleme hast?
Ich habe sowieso mit dem Namen keine Probleme, weil ich den so herrlich provokativ finde. Unter einer Oma stellt man sich so vor, die läuft da am Rollator bis zum Rewe und zurück. Und dann geht sie wieder in ihre Wohnung und dann macht sie ihr Mittagessen und dann guckt sie Fernsehen und dann häkelt sie vielleicht noch ein bisschen. Aber dieses Klischee zu durchbrechen und zu sagen, die Omas sind aktiv, die Omas gestalten ihr Leben, das finde ich doch so herrlich.
Wenn ihr auf der Straße seid, werdet ihr da eigentlich auch beschimpft so richtig, weil ihr eben Frauen und weil ihr älter seid? Also ich meine, wir haben das ja vorhin von dem AfDler schon gehört. Aber passiert euch das auch von ganz normalen Passanten?
Was heißt denn hier beschimpfen? Man wird ja wohl auch Omas noch die Wahrheit sagen dürfen.
He's Mr. Know-it-all.
Mir geht es doch gar nicht darum, ob ihr alte Schachteln seid. Alt werden wir alle mal. Aber warum müsst ihr in eurem Alter denn noch den Aufstand proben? Ihr Omas könnt es euch doch zu Hause gemütlich machen und vor dem Fernseher einschlafen. Oder noch besser, Enkel hüten. Was treibt euch Alte denn auf die Straße? Ihr behauptet allen Ernstes, dass es euch um die Zukunft geht. Aber die erlebt ihr doch gar nicht mehr. Ihr habt euer Leben gehabt. Und mal ernsthaft, ihr seid es doch, die den Mist angerichtet haben. Ihr habt uns die Zukunft versaut. Klimakrise, Rechtsextremismus, soziale Spaltung. Ihr habt dieser Entwicklung über Jahrzehnte zugesehen. Eure Verantwortung. Und jetzt geht ihr dagegen demonstrieren? Haltet doch besser mal schön die Füße still.
Astrid, Marion, was sagt ihr denn zu dem Vorwurf des Mansplainers, dass ihr der jüngeren Generation einen Misthaufen hinterlasst und eure Generation es versaut hat?
Das war eine heftige Rede von diesem Mann. Sowas würde der sich nicht trauen, mir persönlich zu sagen, weil ich wäre ihm längst ins Wort gefallen. Insgesamt ist die gesellschaftliche Entwicklung so gewesen, dass bestimmte Dinge der Generation, der Boomer-Generation, die wir ja nicht mal sind, vorgeworfen werden können, weil viele Dinge, wie zum Beispiel die Klimakatastrophe, das war schon absehbar. Und als Fridays for Future auf den Plan traten, die haben manchmal solche Sprüche gemacht. Ihr seid's doch gewesen, ihr Boomer oder so. Inzwischen ist das alles längst überholt, weil nämlich gerade die Omas gegen rechts arbeiten ganz eng mit diesen ganz jungen Leuten zusammen. Also wenn 15-Jährige eine große Bühne moderieren und eine Oma gegen rechts auf die Bühne bitten und die umarmen, dann ist das Publikum so begeistert und niemand denkt daran, dass diese Oma, die jetzt redet, es versaut hat. Wir stricken zum Beispiel auch. Ich persönlich kann gar nicht stricken. Ich bin zu rebellisch für sowas. Ich bin kein artiges Mädchen. Aber wir backen auch Kekse in Form einer Vulva. zum Beispiel. Ja, ganz frech.
Das würde ich gerne mal sehen.
Kann ich dir zeigen, habe ich. Wir stricken Pussyhats. Dies haben wir aus Amerika übernommen. Auch ein rebellisches Kleidungsstück. Das tragen ganz viele Omas, wenn sie auf die Demos gehen. Wir hüten natürlich auch die Enkel. Vielleicht erziehen wir die auch in vorbildlicher Weise. Aber wir haben auch eine Motorradjacke und fahren Motorrad. Und wir machen TikTok-Videos. Wir zeigen die ganze Vielfalt und Buntheit, die Omas haben können. Und ich finde, diese Vorurteile, wer ist wie, das muss doch mal weg. Was ist das denn, für Typen, die so denken? Die wollen dieses, so ein starres Patriarchat erhalten. Und Omas, geht mal beiseite, lasst uns Kerle ran. Wo führen wir da, wo kommen wir da hin? Das ist doch rückständig. Das ist 50er Jahre und noch früher. Mit so Leuten rede ich gar nicht mehr.
Aber trotzdem, Astrid, also nicht, dass mir dieser Mansplainer mit seinen Argumenten besonders sympathisch ist, aber hat er nicht auch ein bisschen recht, wenn er sagt, da geht ihr auf die Straße, aber es betrifft euch doch gar nicht mehr, denn ihr kämpft für eine Zukunft, in der ihr sehr bald nicht mehr leben werdet.
Und darum darf die Zukunft schlechter werden? Also da geht mir der Sinn nicht so ganz auf. Also ich würde diesen Mann vielleicht fragen, was ihn denn nun so an uns ärgert. Also ich würde ein Gespräch versuchen und wenn es nicht geht, dann spreche ich eben nicht mit ihm. Wir können es nicht allen recht machen, wir Omas. Es wird immer welche geben, die uns nicht mögen. Aber die Zukunft fahrlässig einfach so hingleiten zu lassen und nicht zu versuchen, sie zu gestalten, das auf die Idee würde ich gar nicht kommen. Ich war immer ein bisschen engagiert und immer ein bisschen frech und immer ein bisschen politisch und habe mir Mühe gegeben, die Gesellschaft zu gestalten und wüsste jetzt keinen Grund, warum nur, weil ich es nicht mehr erlebe, ich damit aufhören sollte.
Und gibt es denn bei euch auch Frauen in der Gruppe, die sagen, naja, ich habe mich mein Leben lang vielleicht zu wenig politisch engagiert, aber jetzt tue ich es?
Gibt es. Ja, es gibt durchaus Frauen, die mehrere Kinder großgezogen haben, die beruflich engagiert waren und auch erfolgreich und daneben gar keine Zeit hatten, sich zu engagieren. Also wir wissen ja, was das heißt. Aber dann haben sie gesagt, so, jetzt bin ich 65 in Rente, jetzt habe ich Zeit, ich suche eine Aufgabe. Und was ist wichtiger als die Zukunft? Früher haben Politiker oft gesagt, Kinder sind unsere Zukunft. Das hören wir gar nicht mehr. Aber wir wissen, dass Kinder unsere Zukunft sind und wir wollen was für die tun. Und vielleicht kriegen wir ja auch noch ein Zipfelchen von dieser Zukunft mit.
Ja, das wünsche ich euch natürlich, dass alle von euch noch ein ganzes Stück Zukunft erleben, für die sie streiten. Was sind das denn für Frauen bei euch in der Gruppe?
Das ist sehr unterschiedlich. Das ist sehr unterschiedlich. Also wir haben jetzt, zum Beispiel eine Oma, die hat mit 80 ihren Doktor gemacht.
In was?
In Bibliothekswissenschaften und in einer Sprache, die auf Hawaii gesprochen wird. Die fliegt da auch hin und hält Vorträge und ist total vernetzt. Ich habe gerade nicht parat, wie diese Sprache heißt. Es ist total spannend alles. Wir haben verschiedene Lehrerinnen, wir haben aber auch Krankenschwestern, Kindergärtnerinnen, Künstlerinnen, ehemalige Radiomacherinnen, alles. Es ist die ganze, ich glaube, es ist Tatsache, die ganze gesellschaftliche Bandbreite.
Ich mache ja gerne mal ein bisschen Werbung für euch. Ihr habt es vorhin schon kurz erwähnt. Auch Opas können bei euch mitmachen und ansonsten jeder, egal wie alt?
Ja, also ich denke mal, der Name gibt schon ungefähr vor, ja. Wir haben jetzt einen Küken neu dazu bekommen, Panko.
Das Küken ist alt? 60?
Mitte 40, glaube ich. So ganz genau weiß ich es nicht. Mitte 40, das ist unser Küken. Ja, also es werden sich sicherlich nicht 18-Jährige bei uns anmelden, glaube ich nicht. Also es gibt überhaupt keine Vorgabe. Ja, und die Opas sind zum Teil auch in anderen Dingen engagiert. Also ein Opa ist bei den Grünen noch engagiert oder so. Also das sind auch Opas, die auch ein Interesse an Gestaltung von Gesellschaft haben. Und vielleicht kommen die Opas ja irgendwann dann nochmal auf die Idee, eine eigene Gruppe zu gründen. Oder wir müssten dann vielleicht überlegen, ob wir fusionieren und was anderes als Titel nehmen. Aber das ist ja auch Zukunftsmusik. Im Moment nehmen wir herzlich gern die Opas bei uns auf. Und die Opas haben auch kein Problem damit, mit so vielen Frauen gemeinsam was zu gestalten.
Naja, und was Marion vorhin ja sagte, ihr seid inzwischen eine Marke. Seid ihr jetzt eigentlich froh nach so vielen Wochen Wahlkampf, wo ihr ständig auf Achse wart oder eben hinter den Kulissen aktiv wart? Seid ihr froh, dass der Wahlkampf jetzt mal vorbei ist?
Also wir in Pankow, wir hören dann noch gar nicht auf. Bei uns gibt es schon am Sonntagabend am Wahlabend in Blankenburg die nächste Veranstaltung. Und wir werden auch den Montag nach der Wahl nochmal vor dem Rathauscenter stehen und uns dem Wahlergebnis gewissermaßen stellen. Ich denke mal nicht, dass es weniger Gründe gibt, nach der Wahl auf die Straße zu gehen als vorher. Die Wahl ist, sagen wir mal, so eine Zäsur dazwischen. Und die wird uns schon ein bisschen Enttäuschung wahrscheinlich bringen für die viele Arbeit, die wir geleistet haben.
Du meinst, weil das Wahlergebnis nicht so ist, wie es euch wünscht?
Ja, nicht alle Wünsche und Träume gehen in Erfüllung, aber wir werden kontinuierlich weitermachen, weil die Probleme bleiben ja auch nach der Wahl die gleichen.
Und viele von uns werden auch den sogenannten Wahlabend gemeinsam verbringen, mit Beamer und mit Buffet und netten Getränken.
Und hab dann hoffentlich was zu feiern.
Ich habe heute Morgen gelesen, was mir persönlich eigentlich wichtig ist, dass die Linke ein bisschen zulegt, weil mir bei diesem vielen Mitte und Rechts so die linken Kräfte im Parlament ein bisschen fehlen. Und ich wünsche der Linken, dass sie das schafft, über die 5%-Hürde zu kommen. Und es wurde was von 7% gemunkelt. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wenn sich das hält, würde ich mich freuen.
Das passt ja auch zu euch, weil die ja auch diese Aktion Silberlocke haben, wo sie eben bewusst und spielerisch und auch ironisch mit dem Alter der drei Herren, die sich da zur Wahl stellen, als Direktkandidaten spielen. Ne?
Ja, und Herr Gysi macht das ganz hübsch, finde ich.
Ihr habt vorhin erzählt, dass ihr Kekse backt, Vulva-Kekse backt. Wenn ihr euch jetzt die politische Landschaft nach der Wahl backen könntet, wie würde die denn für euch aussehen?
Die politische Landschaft. Also mir ist es wichtig, dass wir ausgewogene Kräfte haben. Also das heißt, es ist nicht so schlimm, wenn da auch eine Partei drin ist im Parlament, die so ein bisschen rechts ist. Das hatten wir schon immer. Es war nur nie so krass zutage getreten wie in den letzten Jahren. Und ich wünsche mir, wie ich eben schon sagte, auch eine linke Partei und aber diese demokratische Mitte, das muss ganz stark sein. Aber mir ist es sehr wichtig, dass die rechten Kräfte nicht überhand nehmen. Die sind sehr, sehr stark gewachsen und ich möchte gerne, wir hatten vor einem Jahr eine große Feier unseres Grundgesetzes. Ich möchte gerne, dass wir das jedes Jahr feiern können, dass wir dieses tolle Grundgesetz haben, Paragraph 1. Und ich hatte in letzter Zeit so oft das Gefühl, dass unsere Politiker und auch die Politikerinnen diesen Paragraphen vergessen, weil Menschlichkeit ein Wert ist, der so unter ferner Liefen vorkommt. Migration ist das Hauptthema des Wahlkampfes, ein bisschen Wirtschaft, ein bisschen Energiekosten und alle anderen ganz, ganz wichtigen Themen wie soziale Gerechtigkeit, die sind überhaupt nicht im Gespräch. Wohnen, was macht die Reichen reicher und die Armen ärmer? Das sind so wichtige Themen und die möchte ich gerne behandelt wissen. Das ist für mich eine Demokratie.
Ich würde mir wünschen, dass auch jüngere Leute endlich mal die Chance haben, in der Regierung mitzugestalten. Ich würde es Volt so unheimlich wünschen. Es ist eine europäische Partei, die ist ganz doll für Vielfalt, für Diversität. Also welche Partei kümmert sich denn sonst um sowas? Das gehört für mich für eine Demokratie dazu.
Was die Zusammensetzung unseres Parlaments insgesamt anbelangt, das ist überaltert, da hast du nämlich recht. Da sind die Leute sitzen zu lange im Parlament. Das ist ein toller Posten, der viel Geld einbringt, wo man gestalten kann. Aber es ist sehr schwer für junge Menschen nachzuwachsen, weil die Alten nicht rausgehen. Und ich würde mir wünschen, dass die das freiwillig tun. Und wenn nicht, dass wir vielleicht ein Gesetz schaffen könnten, dass zwei Legislaturperioden genug sind und dann macht mal bitte Platz für Neues.
Ja, das ist wirklich interessant, Marlen, dass du das sagst, weil Anke Domscheit-Berg, eine Abgeordnete der Linken, die in der letzten Folge meines Podcasts war, hat genau das gesagt. Sie geht jetzt aus dem Parlament raus. Sie hat sich nicht wieder aufstellen lassen. Genau aus dem Grund, weil sie sagt, zwei Legislaturperioden reichen. Und dann müssen andere nachrücken. Jetzt haben wir darüber geredet, wie ihr euch das Land vorstellt, wenn ihr es euch selbst backen könnt. Wie groß ist denn eure Hoffnung, dass viele eurer Forderungen, die ihr habt, was Demokratie angeht, was Menschenrechte angeht, dass die tatsächlich in Erfüllung geht. Treibt euch Hoffnung und Zuversicht?
Mich treibt schon die Zuversicht, dass es irgendwie, wenn viele mitmachen, am Ende sich wieder wendet oder wieder besser wird. Wenn ich jetzt sehe, wie viele Menschen auf die Straße gehen und protestieren, das sind ja nicht nur wir Omas, das ist ja im Moment eine große Bewegung gegen rechts in unserem Land. Das sind ja alles Menschen, die in gewisser Weise auch was verändern wollen. Und früher oder später wird es vielleicht dann auch so sein, dass unser Engagement sich auszahlt. Man braucht ein bisschen Geduld für Veränderungen. Sie kommen nicht immer holterdiepolter. Und man braucht ein bisschen langen Atem. Und man braucht auch so ein bisschen Rückgrat. Man braucht sehr viel. Und wenn das viele haben, denke ich mal, wird es auch wieder anders werden in Deutschland und der Welt.
Ich finde, dass wir insgesamt zu wenig Visionen haben. Und ich habe Visionen, zum Beispiel eine, ein Omaversum zu errichten.
Erzähl, was soll das denn sein?
Ja, das weiß ich noch nicht so genau. Das ist ein relativ neuer Gedanke und der hat sogar was mit dir zu tun, weil deine Sendung heißt ja Mikas Matrix und ich liebe diesen Film, dieses Wort und ich habe zufällig vor ein paar Tagen erst an Matrix gedacht und überlegt, leben wir eigentlich in einer Matrix? Ist die, wachen die Leute, haben die diese rote Pille genommen und wachen auf oder nicht? Und diese Wahl ist jetzt sowas. Also, oder ist das Patriarchat die Matrix oder können wir eine feministische Gesellschaft dagegen stellen? Ich sinne darüber weiter. Und diese Kraft, die Power, die diese Omas haben, die ja auf der letzten Strecke sind. Also wir wissen ja, bald kommt nichts mehr. Da gehen wir, unsere Zukunft ist auf einem grünen Friedhof. Auch hübsch, aber so lange, bis es soweit ist, können wir noch was reißen. Und das will ich.
Dann wünsche ich euch, dass ihr noch jede Menge reißen könnt, dass ihr so wie ihr klingt, auch noch richtig auf die Kacke hauen könnt? Weil das wollt ihr ja auch, oder?
Ja, aber hallo.
Das möchte wohl sein.
Vielen Dank, liebe Astrid, liebe Marion. Toll, dass ihr da wart.
Wir danken dir auch.
Die meisten Medien haben vor allem Männer im Blick. Hier bei mir läuft es anders.
Hallo liebe Basha, hier ist Helen aus Palermo. Du, ich muss dir unbedingt erzählen, was sich Giorgias Meloni-rechte Regierung jetzt zum Jahresbeginn ausgedacht hat. Und so haben sie beschlossen, 500.000 Euro aus dem Sexualkundeunterricht an Schulen abzuziehen und jetzt halte dich fest, stattdessen in Programme zur Förderung von Fruchtbarkeit zu stecken. Angeblich, um die Geburtenrate zu steigern. Das Ganze sieht so aus, dass das Geld vor allem in die Ausbildung von Lehrkräften fließen soll. Und die sollen dann zukünftig Schüler und Schülerinnen über männliche und weibliche Fruchtbarkeit unterrichten. Für mich klingt das total stark nach faschistischen Denkmustern, wo die Rolle der Frau wieder auf ihre Aufgabe als Gebärende reduziert wird. Und viele Kritikerinnen in Italien, darunter natürlich auch die Oppositionsparteien oder Organisationen wie Action Aid, sehen das ähnlich und warnen davor, dass das faktisch das Ende der sowieso kaum existierenden Sexualerziehung in den Schulen bedeutet. Du kannst dir natürlich vorstellen, dass das verheerende Konsequenzen hat, denn der Unterricht ist einfach ein total wichtiges Instrument, um vor allen Dingen die Gewalt gegen Frauen zu mindern oder ihr zumindest vorzubeugen. Das vor allen Dingen in einem Land wie in Italien, wo laut Statistischem Amt jede dritte Frau zwischen 16 und 70 bereits körperliche und sexuelle Gewalt erfahren hat und Feminizide einfach seit Jahren auf dem Vormarsch sind. Ziemlich krass, oder? Also statt Jugendliche über Verhütung und Konsens und darüber aufzuklären, wie sie gesunde Beziehungen führen können, setzt die Regierung auf ein Fruchtbarkeitsprogramm. So als ob das Italiens demografisches Problem lösen würde. Sinnvoller wären sicherlich Maßnahmen, die es Frauen ermöglichen würden, nach der Geburt wieder zu arbeiten. Jede fünfte Frau beendet hier nach der Geburt ihres ersten Kindes ihre berufliche Karriere, weil es eben kaum Kinderbetreuungsangebote gibt und vor allen Dingen in Süditalien, hier auf Sizilien, es total an sozialer Sicherheit mangelt. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, liebe Basha, ob es Proteste geben wird und halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden.
Wie schön von dir zu hören, liebe Helen. Schon erstaunlich, wie sexfixiert die Rechten sind, oder? Und das nicht nur in Italien. Helen Hecker ist Teil des Netzwerks Deine Korrespondentin. Mit ihrem Journalismus wollen die Kolleginnen Frauen auf der ganzen Welt sichtbar machen. Mehr dazu in den Shownotes. Wenn es um Frauenrechte geht, ist Silke Burmeister die Aufregung in Person. Oder bist du in dieser aufgeheizten Zeit etwa ein bisschen abgekühlt, liebe Silke? Hier ist Silke Burmeister mit ihrer Kolumne.
Sexistische Kackscheiße. So, ich nun wieder. Und endlich muss ich mich mal nicht aufregen, denn ich habe gute Nachrichten. Die Länder, die uns DemokratInnen so richtig auf den Sack gehen, die mit dem Nationalismus, sterben langsam aus. Ungarn, die Türkei, Russland und jetzt neu unter den Unerträglichen, die USA, verzeichnen sinkende Geburtenraten. Auch in Deutschland, das den Nationalismus hinter sich wähnte, werden weniger Kinder geboren. Und ja, im Osten ist der Rückgang stärker als im Westen. Gerade da, wo die Zahlen der AfD besonders hoch sind, in Thüringen und Sachsen-Anhalt. Ja, was ist denn da los, möchte man fragen? Haben die Frauen keine Lust mehr auf Kinder? Finden sie Kinder doof, lästig? Oder haben sie einfach keine Lust, patriarchale Autokratenstrukturen durch Staatsangehörige zu stärken, womöglich Kanonenfutter zu liefern? Dagegen spräche, dass, wie gesagt, auch in Deutschland die Geburtenrate zurückgeht, ebenso wie in Spanien, Japan und Frankreich, Länder, deren Lenker sich nicht der Unterdrückung von Frauen verschrieben haben, jedenfalls nicht der übermäßigen. Nein, das geringe Bedürfnis nach Kindern wird bei vielen Frauen darin begründet sein, dass Autonomie und Freiheit wunderbare Werte sind. Dass der Staat und die Wirtschaft nicht genug für die Vereinbarkeit von Beruf und Familie tun und dass Männer immer weniger attraktiv sind. Nicht unbedingt äußerlich, aber gerade gebildeten und gut ausgebildeten Frauen fällt es immer schwerer, Männer auf Augenhöhe zu finden. Männer, die mit ihrer beruflichen Ausbildung und ihren Erfolgen mithalten können. Oder es aushalten, wenn die Frau schlauer ist, erfolgreicher, mehr verdient. Das alles ist nicht besonders schlimm. Die Erde ist voll genug. Kein Mensch braucht Deutsche oder Dänen. Und von AmerikanerInnen sind, weiß Gott, genügend da, vor allem von den Dummen. Nein, das Problem ist ein anderes. Der Kern des Nationalismus, wie ihn die AfD, Donald Trump, Viktor Orban praktizieren, ist die Annahme von der Überlegenheit des eigenen Volkes und manchmal auch von dessen Auserwähltheit. Und weil diese Überlegenen im besten Fall die Welt beherrschen sollen, müssen viele davon her. Wie aber kann ein Volk sich vermehren, wenn die Frauen lieber Firmen lenken oder Tumore operieren, statt den Eisprung mit Geschlechtsverkehr zu verbringen? Man nimmt ihnen die Bildung. Man beschneidet ihre Möglichkeiten, sich gut ausbilden zu lassen. Man kürzt oder streicht staatliche Förderprogramme, Exzellenzprogramme oder, wie die Firmen es jetzt gerade tun, die Diversitätsprogramme. Außerdem streicht man Informationen zu gesundheitlichen Themen wie Schwangerschaftsverhütung und Abtreibung. Man reduziert die medizinische Versorgung, verknappt die Zugänge und streicht die finanzielle Unterstützung. Eine Frau, Sternchen, die keine Informationen über Verhütung hat, die nicht weiß, welche Angebote es gibt, wie man an sie kommt und die sie womöglich nicht bezahlen kann, wird leichter schwanger als eine, die es weiß. Für Abtreibung gilt dasselbe. Es ist kein Zufall, dass bereits in der Nacht nach der Amtseinführung von Donald Trump im Januar die Informationen auf Websites der US-Regierung zu Verhütung, Abtreibung, sexuell übertragbaren Krankheiten gelöscht oder verändert wurden. Die Schlacht, uns Frauen zurück ins Haus zu kriegen, geht in die nächste Runde. Die Waffe des Gegners, Information.
Danke, liebe Silke. Natürlich hast du mit deinem Ärger recht. Doch es gibt immer auch gute Nachrichten, die toll sind. Hier kommt eine. Es gibt ja so etwas wie feministische Ewigkeitsthemen. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das sind Themen, die Frauen begleiten, seit sie für ihre Gleichberechtigung streiten. Eines dieser Themen ist der Schutz vor Gewalt. Vor Gewalt, die Frauen nur deshalb erleiden, weil sie Frauen sind. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Denn das sogenannte Gewalthilfegesetz hat es trotz Ampel aus, trotz vorgezogener Neuwahl und Wahlkampfgetöse geschafft. Das Gewalthilfegesetz ist von Bundestag und Bundesrat verabschiedet worden. Das heißt, der Schutz vor Gewalt ist nicht länger eine freiwillige Leistung, sondern wird für die Bundesländer zur Pflicht. Ab 2027 müssen sie dafür sorgen, dass es ein Netz an ausreichenden und bedarfsgerechten Schutz- und Beratungsangeboten gibt. Nach einer Vergewaltigung soll kein Mädchen und keine Frau mehr auf Beratung warten müssen. Wenn eine Frau vor ihrem gewalttätigen Partner flieht, soll sie schnell einen sicheren Platz finden. So lässt sich Leben retten. Das ist wirklich ein historischer Erfolg für die Frauenbewegung. Er zeigt, was Frauen aus der Zivilgesellschaft und frauenpolitische Organisationen erreichen können. Denn ohne ihren unermüdlichen Einsatz würde es das Gesetz heute noch immer nicht geben. So, das war's für diesmal. Ich verabschiede mich bis zum nächsten Podcast in 14 Tagen. Teilt Mikas Matrix, abonniert den Podcast, hört die weiteren Folgen und schreibt mir auf Instagram, wenn ihr euch freut oder meckern wollt. Zum Abschied habe ich euch aber noch einen schönen Satz der amerikanischen Tänzerin und Sängerin Josephine Baker mitgebracht. Josephine hat gesagt, unsere Träume können wir erst dann verwirklichen, wenn wir uns dazu entschließen, einmal daraus zu erwachen. Tschüss, tschüss.
Mikas Matrix ist eine Produktion von Funke. Redaktion Bascha Mika und Beate Bickelhaupt. Produktion Simon Eichinger. Rubriken Silke Burmeister und das JournalistInnen-Kollektiv Deine Korrespondentin.
Ein Podcast von Funke.